Willkommen bei Forma durch Oberkärnten. Ich bin Toni Wolliger und nehme dich mit zu aktuellen Trends, spannenden Themen und Einblicken direkt zur Mobilität aus der Region. Diesen Podcast könnt ihr hören auf Spotify und sehen auf YouTube. Und jetzt anschnallen und viel Spaß mit der Folge. Forma durch Oberkärnten, der Podcast zum Thema Mobilität. Heute sind wir bei Moritz, der Spezialist, neben mir Platz genommen hat.
Der Bucher Willi, das Urgestein von der Firma Moore, mittlerweile 46 Jahre im Betrieb und von der Pike auf eigentlich alles mitgekriegt, was sich im Thema Fahrradbereich abgespielt hat.
War das damals schon deine Idee, das Thema Fahrrad zu besetzen, wie du zum Moore gegangen bist?
Nein, das war eigentlich ganzheitlich. Mich hat alles irgendwie interessiert, die ganzen Elektrogeräte, was es gegeben hat, die Gartenabteilung mit den Traktoren. War eigentlich alles eine interessante Sache.
War das klassisch, dass Mama und Papa gesagt haben, die
das
Firma
suchen wir uns aus? Ja, die hat viel, da kann man hingehen, das kann man sich, sollte man sich mal anschauen und da lernt man auch viel.
Wie ist es dann im Laufe der Zeit dazu gekommen, dass du eigentlich das Thema Fahrradl für dich entdeckt hast?
Es hat sich dadurch ergeben, dass ich eigentlich da mit dem damaligen Geschäftsführer zu den Einkäufen hingefahren bin. Der hat hauptsächlich da die Radeln gekauft und die haben mich dann mehr in die Richtung spezialisiert und habe die Sache dann weiter bearbeitet.
Hat es da schon mal die Bikes damals schon gegeben, wo du gesagt hast, du nimmst einfach eins von der Stange? Hat es da so eine Vielfalt schon gegeben wie heute?
Also im exklusiven Bereich waren hauptsächlich in Villach Händler, die sich mit dem befasst haben, bei den Rennradeln. Und da habe ich mir gedacht, das könnte uns auch passen. Und da habe ich mich dann weiter interessiert, habe teilweise dann die Rahmen besorgt und die dann komplettiert.
Das heißt, du hast wirklich nur den Rahmen bestellt und hast das Radl dort zusammengebaut?
Die Teile hat man dann aufgebaut, je nachdem, was halt zusammengepasst hat und was einem gut gefallen hat. Und dann exklusiv zusammengestellt.
Waren die ersten Radeln Rennradeln oder waren das Mountainbikes?
Das waren eigentlich die ersten waren die Rennradeln, die hat es damals schon gegeben. Steinmeier hat sowas gehabt, Buch hat sowas gehabt. Und die anderen waren eigentlich alles normale Radeln mit Dreigung und Rücktritt und Kinderradeln. So hat es eigentlich nichts gegeben.
Buch, wenn ich mich erinnere, hat man noch am Rahmen geschalten am Anfang, oder?
Die anderen haben alle noch keine Indexierung gehabt, da hat man noch Gefühl geschalten. War auch ganz leicht möglich, weil 5 oder 6 Gänge waren, die Abstände von den Ritzeln waren noch so weit, da hat man nicht viel daneben schalten können, da war immer der nächste Gang drin.
Aber man hat runtergreifen müssen.
Man das hat war runtergreifen müssen. Gell? Man hat diese Indexierung einschalten können oder wegschalten können, war okay. Eine Gefühlsache.
Wann war es, kannst du dich erinnern, wann das erste Mountainbike gekommen ist?
Das wird so Mitte 80er Jahre gewesen sein, ja.
Damals wie viele Gänge? Da war glaube ich 18 war die Benchmark, oder?
18 Gänge haben sie gehabt, keine Federung haben sie gehabt. Teilweise haben sie noch eine Geometrie gehabt, wie ein Rennradl, weil sie noch nicht gewusst haben, wie sie es bauen sollten. Also war ganz eine interessante Sache.
Wenn du sagst, eine Geometrie wie ein Rennradl, kannst du dich auf eine Marke erinnern, was damals so populär war?
Ja,
was war damals das, was man haben musste, um wirklich dabei zu sein?
Wir haben da Italiener gehabt, Cinelli eben, die haben sich damals auch um Rennradeln gekümmert und die haben auch bei uns im Betrieb das erste Mountainbike geliefert. Da sind wir noch alle beim Ausbocken umgestanden und haben gesagt, das ist jetzt ein Mountainbike.
Ja. Okay. Wenn du zurückschaust, gibt es die Firma noch eine? Oder
die Firma gibt es noch,
ja. Bauen die immer noch Mountainbikes?
Die bauen jetzt keine Mountainbikes mehr.
Nein. Okay. Was machen die jetzt? Was du das?
Rennradl machen sie noch.
Also das Rennradl?
Ja, aber ich weiß nicht, ob sie noch Rahmen machen, aber ich denke schon.
Okay.
Ja.
Sag 46 Jahre, 47 Jahre in der Firma. Wenn du jetzt anschaust, die Radlentwicklung, was waren so wirklich Meilensteine, wo du gesagt hast, Rennradl haben wir gesprochen, Schaltung unten, dann ist das erste Mountainbike
gekommen. Das ist dann das erste Mountainbike gekommen, dann sind die Federungen gekommen bei den Mountainbikes.
Erst vorher wahrscheinlich, oder?
Vorher, ja.
Zuerst also die Gabel vorne,
zuerst einmal vorne und natürlich nicht mit Federung, sondern mit Elastomere, da waren so Gummistoppel drin, die haben schon gefedert. Es hat auch Vorbauten gegeben, die gefedert waren und das war's. Und mit denen sind sie aber downhill gefahren auch.
Ah, wirklich?
Ja.
Wilde Hund, wie beim Skifahren.
Wilde Hund. Da kommen sie heute mit der Federung wahrscheinlich da oben.
Ehrlich wahr? Das heißt, irgendwann ist dann alles vollgefederte Bike gekommen wahrscheinlich,
irgendwann oder? Irgendwann sind sie dann vollgefederten Bikes gekommen und das hat sich dann weiterentwickelt. Da sind dann die Spezialisierungen gekommen mit mehr Federweg, eben für den Downhill, Komfortfederungen und so. Und das ist heute noch nicht abgeschlossen.
Erinnerst du dich vielleicht in der ganzen Zeit an irgendeinen echten Exoten? Ich weiß, es gibt, mir fällt ein, Cannondale Lefty. Ich glaube, eine Gabel links zu haben, ist war ein totaler Exot, oder?
Das haben wir auch im Programm gehabt damals. Und jeder hat gefragt, ist da was weggebrochen? Und dann sagst du, nein, das schaut original so und so aus. Ja. Gibt es aber heute noch die
Lefty. Gibt es heute noch?
Ja, gibt es noch, ja.
Gibt es vielleicht aus deiner Sicht was, wo du sagst, das war echt, das war so skurril, wo man das erste Mal gesehen hat?
Ja, da war die Firma AMB. Der hat in Florida drüben Bikes gebaut, alles in Alu poliert und der hat die ersten Scheibenbremsen da drauf gehabt. Hydraulische Scheibenbremsen. Ja. Und den haben wir dort bestellt und das war ja für alle Exot, der ist in der Auslage gelegen. Das sind Traubenbässe, die Leute bei der Auslage gestanden und haben sich das Radl angeschaut.
Okay.
Und das war aber gewichtsmäßig immer noch vergleichbar mit den heutigen High-End-Radeln.
Also wie lange ist das her?
30 Jahre.
Na, ehrlich? Hm?
Ich weiß, immer wenn ich zu dir gekommen bin ins Geschäft, wollte ich eigentlich nur kurz was holen. Und wir sind jedes Mal ins Philosophieren übergangen. Du warst da ganz viel am Gardasee, hast da so die Neuigkeiten auch dort immer
gehabt. Gardasee, da waren damals die Bike-Festival, das es heute noch gibt, aber das war halt damals, hat es viel mehr Neuigkeiten gegeben. Heute gibt es so Kleinigkeiten im Detail, die sind, weiß ich, wie auffallen, aber damals war halt alles eine Innovation, die du vorher noch nie gesehen hast. Ne?
Hast du ein Geheimnis vielleicht für die jüngeren Zuhörer, wo du sagst, du bist so lang in einer Firma, du kennst die Firma ja eigentlich in- und auswendig. Wie lang haltest du deine Motivation über so einen langen Zeitraum? Was ist für dich, das ist immer noch interessant, oder?
Du musst einfach immer, bei die neuen Sachen müssen dich interessieren und dann hast du immer irgendwas, wo du schaust, dass du wieder was Neues entdeckst und das beflügelt dann halt dann wieder.
Wie siehst du persönlich das Thema E-Bike?
Ja, absolut positiv. Ich meine, das war das, was die ganze Branche erst wieder richtig angekurbelt hat.
War da eine Flaute davor? Hat man das wahrnehmen
können? Ja, das war schon eine Flaute. Und dann sind die ersten E-Bikes gekommen, die sind überhaupt keine Akzeptanz, haben die noch gehabt. Da haben die anderen Händler gesagt, was sowas tust du denn in den Laden? Du kannst dich ja schon mal, wenn sowas drinsteht. Du musst heute einmal auf das Thema ansprechen. So kannst du nicht erinnern, was du damals gesagt hast.
Gibt es einen persönlichen Bezug für dich zum Thema E-Bike? Wie bist du zum E-Bike gekommen?
Mir hat das einfach fasziniert. Zum Beispiel so wie durch unsere Arbeitszeiten, wenn du jetzt irgendwo im Sommer heimkommst, wo du ein Zeitfenster hast von eineinhalb Stunden, zwei Stunden, da kannst du mit einem normalen Radl nicht mehr alles machen. Aufs E-Bike steigst du jedes Mal noch drauf und machst eine große Runde und hast Spaß gehabt.
Das geht sich aus.
Ja.
Weißt du noch, wie die E-Bikes von den Firmen her bei der Firma Moore Einzug gehalten haben?
Kann ich mich noch gut erinnern. Ja, ist meine Tante an mir herangetreten. Die hat einen Schweizer Sommergast gehabt. Die hat gesagt, bei denen habe ich Radl gesehen, das hat ein Motor. Schau dir das mal an, könntest du mir sowas auch besorgen? Ich habe mich da einen Schlag gemacht und da sind wir bei der Firma Flyer gelandet, die nach wie vor in der Schweiz die E-Bikes haben. Und das haben wir dann importiert und so hat es schon langsam angefangen. Dann hat KTM E-Bikes gebaut, die haben seitlich noch Bleibatterien links und rechts in die Taschen drin gehabt. Das Radl hat gehabt wahrscheinlich 40 Kilo oder mehr. Und das hat immer, deshalb hat er das E-Bike so lange diesen Touch gehabt. Das ist ein Radl für Leute, die nicht kennen, die niemand kennen, das praktisch nur ein Unterstützer, dass er überhaupt Radl fahren kann.
Mhm. Das heißt aber damals, der Flyer, der dann gekommen ist, wie war die Reaktion von den Leuten vor Ort? Jetzt kommt ihr mit einem E-Bike daher, wo das eigentlich keiner noch gekannt hat.
Ja, das erste Mal das Erstaunen bei uns in unserem Ding ist zuerst immer mal kurz Ablehnung. Und dann, wenn sie dann genug da sind, die das machen, auf einmal kommt das Interesse und dann ist die Akzeptanz da.
Wenn du einen Bikemarkt anschaust, jetzt siehst du das über so einen langen Zeitraum, wo glaubst du, geht die Reise hin? Was kommt und was erwartet uns noch?
Wenn wir jetzt sicher versuchen, so wie bei den Elektroautos auch, die Kapazitäten von den Batterien im Verhältnis zur Gewichtsrelation noch ein bisschen zu erhöhen und die Radeln werden wahrscheinlich noch sicher noch ein bisschen leichter werden. Leistungsmäßig brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil mit den kannst du eh schon alles machen, was sie heute entwickeln. Also es wird sich hauptsächlich in der Richtung noch was tun.
Wie fühlst du am Radl viel?
In Rahmen meiner Möglichkeiten. Es sind natürlich so auch noch viele Sachen zum Tun. Jetzt, wenn es früher finster wird, geht nicht mehr so viel, aber das Wochenende, wenn es passt, ist man immer am Radl.
Kehrst du zu den Radlfahrern, die auch im Winter Radl fahren?
Nein, nicht mehr.
Nicht mehr, hat er gemacht, oder?
Das hat es auch, aber die Sachen sind vorbei.
Was machst du im Winter so?
Im Winter macht man ein bisschen im Heimfitnesscenter ein bisschen Training.
Okay. Was ist, wenn du sagst, reden wir gerade vom Winter, wenn du sagst, was muss ich im Winter zum Beispiel beim E-Bike aufpassen, was ist da wichtig?
Wichtig ist das, dass man das Radl irgendwo lagert, wo man, wenn man den Akku nicht raustun will, wo der Akku nicht keinen Schaden nehmen kann, wo man den Akku auch nicht im vollgeladenen Zustand wohin stellt. Wenn das halt im Keller steht, braucht man nicht viel, der Sache nicht viel Aufmerksamkeit schenken.
Anstecken auch nicht, oder?
Anstecken auch nicht. Also die neuen Akkus, die bleiben eigentlich leistungskonstant. Mhm. Man muss nur schauen, also für einen Akku ist das Restzustand, wenn er 100% Ladezustand hat, sollte man ungefähr so zwischen 60% und 70% einpendeln lassen, dann sollte er nicht zu kalt kriegen und damit ist das so eigentlich schon erledigt.
Hast du noch einen Tipp vielleicht, soll man den Akku ausatouren oder am Bike umlassen?
Wenn ich heute nicht die Möglichkeit habe, dass ich das Radl aus der Garage entferne, ich meine, mittlerweile, wenn wieder mal ein strengerer Winter kommt, wird es in der Garage für den Akku zu kalt und sonst kann man ihn raus tun, sonst braucht man sich gar nichts. Und wenn es im Keller steht, in einer Lagertemperatur zwischen 10 und 15 Grad, kann man das ruhig so lassen.
Mir fällt da gerade ein, das war früher, glaube ich, mal ein Thema, da weiß ich eben nicht, ob das noch aktuell ist, die Displays. Und wenn der Akku keine Verbindung gehabt hat, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt mit den Displays auch, oder?
Da war immer das Problem, da hat praktisch diesen Startimpuls der Akku im Display gegeben und irgendwann hat der Akku dann seinen Geist aufgegeben und dann hat man das Radl nicht mehr einschalten können. Da war eben der Tipp, direkt am Akku draufdrucken und dann ist es wieder gelaufen, hat man halt das Display tauschen müssen. Okay. Jetzt sind bei den meisten Batterien drin, da tauscht man die Batterie, braucht man das Display nicht tauschen.
Sonst irgendwas, was ich mir im Winter beachten muss, Raffendruck, irgendwas einfach?
Den kann man ruhig so lassen, da kümmert man sich dann im Frühjahr bei der ersten Ausfahrt wieder drum.
Okay, abschließende Frage noch vielleicht, wenn du sagst, wirklich für die Leute, die im Winter Radl fahren wollen, ich weiß nicht, ob solche Leute wirklich noch gibt.
Gibt es noch zu Genüge.
Gibt es dort Tipps, ja, wo ich aufpassen muss aufs Radl?
Das Problem für Radl ist immer die Salzen aus den Straßen. Mhm. Da kann man eigentlich konservieren, wie man will. Das wird immer aggressiv irgendwie auf die Oberfläche wirken. Man merkt es auch bei den Dichtungen. Die Dichtungen, die mit den Holznebel in Kontakt kommen, die werden dann teilweise hart und dann kann das Wasser natürlich in die Lager eindringen. Ideal ist, so Sachen mit Silikonspray einzusprühen. Mhm. Natürlich darauf achten, dass nichts auf die Scheibenbremse kommt. Und dann hat man einen guten Konservierungsschutz fürs Radl.
Weil du gerade angesprochen hast, Scheibenbremsen. Man hört immer wieder, dass man die Scheibenbremsen ein Geräusch machen beim Bremsen. Kann ich da was tun dagegen?
Im Prinzip ist einmal das Erste wichtig, dass man es im Neuzustand einmal einbremst und dass man vermeidet, dass man sie temperaturmäßig zu stark überlastet und beansprucht. Wenn es zu heiß wird, verglasen die Oberflächen und dadurch kriegt man das Quietschen nicht weg. Und in der Einbringphase sollte man halt relativ auf ebenen Dingen mehrere Bremsvorgänge mal instand setzen, bevor man sich da irgendwo dann auf 1000 Höhenmeter und mehr bockt.
Wertvolle Tipps rund um das Thema Radl. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt bitte. Wenn dir was interessiert, kannst du das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das. Schön, dass du mit dabei warst. Forma, der Podcast durch Oberkärnten.
Das war's für heute bei Forma durch Oberkärnten. Bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast wurde produziert und konzipiert von Aberjung.